Der Jens Sprenger drückte mir gerade einen Ausschnitt aus der HZ hier. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Die Hand Gottes, war das gestern, Jens, oder wann? Montag oder Dienstag. Mit einem Spruch, den wir so gut kennen von Obama. In Verbindung sicherlich mit das, was die Briten, die Amis da so antun mit dem ganzen Öl. BP, British Petroleum, das ja auch nicht britisch ist, sondern eigentlich inzwischen arabisch. Und auf dem Schild steht dann, yes we can, und diesen Spruch kennen wir ja von Obama, oder? Er und sein Volk, yes we can. Und da ist die Hand Gottes mit einem großen Stift und da ist es, yes we, durchgestrichen, und Gott schreibt auf diesem großen Schild, no you cannot. Und ich musste mich erinnern, es passt ja hier für unsere Techniker heute Morgen. No, you cannot. Wir meinen alle, wir schaffen das ohne Gott, oder? Wir schaffen es aber nicht. Dazu brauchen wir seinen Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist geht nichts, gar nichts. Und heute denken wir darüber hinaus, darüber, dass dies wahr ist, Pfingsten. Ohne den Geist Gottes geht nichts. Aber zurück zu dem, was ich vorhin sagen wollte, bevor ich gestört wurde durch die Pannen mit der Technik. Wir haben immer Besuch. Heute Morgen haben wir besonderen Besuch und hoffentlich ist es nicht nur Besuch. Wir würden uns freuen, wenn es mehr als ein Sonntag wäre. Wir haben vor 30 Jahren schon Sonntag für Sonntag zusammengesessen. Und nicht nur Sonntag, sondern auch Montag und Dienstag und Mittwoch und Donnerstags. Achim ist da mit seiner lieben Frau Dagmar. Und viele von den alten Hasen haben hier zum Glauben gefunden durch die Familie Schneider. Wir freuen uns, dass ihr da seid, Dagmar, Achim und auch die Elke und ihre Kinder, durch die ich zum Glauben gefunden habe. Auch schon viele, viele Jahre nicht mehr im Gottesdienst zusammen gewesen. So zieht der Heilige Geist uns heute noch zusammen. Wir freuen uns ganz besonders, dass ihr da seid, aber auch alle, die hier heute Morgen zu Besuch sind. Ja, wir sind in Offenbarung und Kapitel 22. Wir haben letzte Woche die ersten 5 Verse gemacht in Kapitel 22. Für diejenigen, die zu Besuch sind, wir haben in Kapitel 21 den Himmel gesehen. In den ersten 9 Versen lesen wir über dem, was kommt, den ersten 8 Versen. Und dann in Vers 9 kehrt Johannes zurück und spricht über oder vom 1000-jährigen Reich, von dem Friedensreich. Und in Kapitel 22 ist er immer noch ins Friedensreich und spricht von einem Strom des lebendigen Wassers, was da fließt. Und vom Baum oder Bäume des Lebens. In Kapitel 21 haben wir gesehen, wie Gott mittendrin unter sein Volk leben wird. Die Rede ist im Himmel nicht vom Tempel, sondern er wird mittendrin sein unter sein Volk und es wird ein Volk sein und nicht viele Völker, sondern ein Volk sein. Und wir werden bei ihm wohnen und er wird bei uns wohnen und er wird mittendrin sein. Im Neuen Testament wird uns gesagt, dass wir den Tempel des Heiligen Geistes sind. Gott wohnt inwendig in den Menschen, der gereinigt durch Jesus Blut. Der Mensch, der sein Herz geöffnet hat, für Gott ihm eingeladen hat, ihm hineingelassen hat. In der Offenbarung lesen wir, dass er da steht und klopft, er möchte hinein und bei uns wohnen, mit uns Gemeinschaft pflegen. Wir lesen jetzt weiter in Vers 6 von Kapitel 22. Da schreibt Johannes, inspiriert durch den Heiligen Geist, und sagt, und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Johannes spricht hier prophetisch. Er spricht über die Zukunft, über dem, was da kommt. Wir können sehen, dass Gottes Wort gewiss und wahrhaftig ist, wenn wir zurückschauen. Gott spricht ein Wort und es entsteht etwas. Wir haben gesehen, beim neuen Himmel und der neuen Erde spricht Gott ein Wort und schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. In Genesis spricht er und schafft etwas Neues. Gottes Worte sind wahr, sie sind wahrhaftig und sie sind gewiss zuverlässig. Es wurden mehr als 200 Prophezeiungen ausgesprochen über Jesus, dass er kommt. Die Propheten haben von ihm gesprochen, ja, wir können bis Genesis, 1. Mose, zurückgehen. Und da wird uns berichtet, dass Jesus kommen wird. Der Erlöser. Dass er in die Welt hineinkommen wird durch eine Frau. Und danach, wie gesagt, es sind, soweit ich das weiß, ich habe sie nicht gezählt, aber ich habe meine Konkordanz, und über 200 Mal wird über Jesus Ankunft und sein Wirken prophezeit im Alten Testament. Und all diese Prophezeiungen haben sich erfüllt, ohne Ausnahme. All dem, was die Propheten gesagt haben, von und über Jesus, sind geschehen, alle eingetroffen ohne Ausnahme. Und die sind über eine Zeitspanne von Tausende von Jahren ausgesprochen worden. Gottes Wort ist zuverlässig. Das, was er sagt, das tut er. Punkt. Sein Wort ist wahr und gewiss. Und der Herr, der Gott des Geistes. Wenn wir zurückschauen können wir sehen, dass Gott das tut, was er gesagt hat. Wenn wir aber vorausschauen, und Johannes schaut hier in die Zukunft, haben wir dies als Grundlage. Dennoch, die Dinge, die wir lesen in der Offenbarung, sind so wahnsinnig groß und unvorstellbar. Er spricht von einem neuen Himmel und einer neuen Erde, nicht eine rund erneuerte, sondern einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Nicht eine Welt, die gereinigt worden ist durch Wasser oder Feuer, sondern es ist ganz deutlich in der Bibel, hier gerade in diesen Kapiteln, dass er etwas Neues schafft für uns. Das sind echte Herausforderungen für uns, zu glauben, dass das, was wir jetzt sehen, einmal nicht mehr sein wird. Er sagt es, was unsere Sünde und Unvollkommenheit betrifft, Unzulänglichkeiten. Aber er sagt es auch betrifft materielle Dinge. Ob wir dies glauben können für die Zukunft, wie es hier geschrieben ist, hat auch mit dieser Aussage hier, der Gott des Geistes, der Gott des Geistes der Propheten. Wie im Alten Testament Gott gesprochen hat durch Propheten, so spricht er jetzt durch Johannes. Der Geist Gottes ist der, der da spricht. Das ist der Grund, warum die Propheten sterben müssten, zu Tode gesteinigt wurden, wo Prophezeiungen sich nicht erfüllten. Denn Gott tat ja immer das, was er sagte. Und der Prophet sagte immer, der Herr hat gesagt, der Herr hat gesprochen. Wir sehen im Leben von Josef, wie der Pharao gestaunt hat über die Tatsache, dass der Geist Gottes in Josef lebte, auf eine außergewöhnliche Weise. In 1. Mose brauchen wir nicht aufschlagen, ich habe es mir aufgeschrieben. In 1. Mose 41, 38 sagt Pharao von Josef, wie könnten wir einen Mann finden, in dem der Geist Gottes ist, wie in diesen? Pharao, der mit Sicherheit begabt war, reich war und mächtig war, der mächtigste Mann zu seiner Zeit. Er herrschte nicht nur über ein Land, sondern über Länder und Völker. Er sieht Josef, dieser kleine Jude, mit seinen bunten Mäntelchen und sagt von ihm, wie er sicherlich gegenüber den Pharao einfach ein kleiner Mensch war, ein nichtiger Mensch. Pharao sieht ihm aber als jemand, der groß ist und so groß ist wie kein anderer. Warum? Wegen dem Geist in ihm. Der Geist Gottes wirkte so stark und so mächtig in und durch Josefs Leben, dass sogar der Pharao keine Worte fand, das zu beschreiben, was er sah. Und wir sehen das auch bei Mose. Er kommt aus der Gemeinschaft mit Gott von Berg Horeb herab und er strahlt so viel Herrlichkeit aus, dass er sein Angesicht zudecken muss. Gott ist Geist und Gott war immer da. Gott ist nicht ein Mensch, schreibt Paulus. Gott ist Geist. Gott ist mehr als Mensch. Er offenbart sich in einen Mensch, Jesus Christus. Aber wir setzen Gott so oft Grenzen. Wir sehen das nicht, was der Pharao in Josef sieht. Weil wir Gott in ein Bild hineinpacken. Wir machen uns Bilder von Gott. Götzen in unseren Gedanken. Und wir sagen, das kann Gott nicht. Könnte sein, dass er das machen kann. Und ja, das glaube ich schon. Dann Menschen machen das auch. Gott kann das auch. Und Gott ist ja etwas größer als der Mensch. Also das schafft er auch. Aber erzähl mir nicht, dass Gott das kann. Dabei sitzen wir da und schauen, wie unsere Kinder singen. Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig, nichts ist unmöglich vor ihm. Aber ich denke, ach, das ist schön, die Kinder, das ist nicht toll. Oh. Glaubst du das? Glaubst du das wirklich, was die Kinder da singen? Wir nicht, wenn ihr nicht wie die Kinder werdet. Versteht ihr? Wenn wir als Erwachsene Gott nicht vertrauen können und zu Gott nicht hinaufschauen, wie ein Kind es tut, dann ist unser Gott zu klein. Und es eigentlich, das Problem ist nicht unser Glaube, dass wir nicht glauben könnten. Das Problem ist, dass unser Gott, an den wir in Anführungsstrichen glauben, viel zu klein ist. Deswegen ist die Auswirkung so klein. Wenn wir nur begreifen würden, dass Gott keine Grenzen kennt. Er ist tatsächlich allmächtig. Er kann alles. Es gibt nichts, was Gott nicht tun kann. Glaubst du das? Wenn du es nicht glaubst, wird das nicht wirksam. Wenn du es glaubst, dann Glaube ist dieser Vehikel zwischen Gott und deiner Person. Der Glaube transportiert es. Wenn du glaubst, wird es Wirklichkeit, wird es wahr in dein Leben. Pharao hat es gesehen. Paulus schreibt davon. Und Paulus hatte Jesus nicht gesehen, aber Paulus schreibt, und wir haben das, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche schon zitiert, in 2. Korinther, Kapitel 4 und Vers 6, dass man die Herrlichkeit Gottes in Angesicht Christi sehen konnte. Jesus hat die Herrlichkeit, Kraft und Größe Gottes widerspiegelt. Wir aber als Menschen und gerade als Erwachsenen haben unsere Probleme mit dem Vertrauen, mit dem Glauben. Gott kann nur nach unser Vertrauen handeln. Nach unser Glauben. Deswegen sagte er, und wenn dein Glaube so groß wäre wie? So könntest du was? Das eine Extrem zum anderen. Wenn es nur wie ein Senfkorn wäre, könntest du Berge versetzen. Das Problem ist im Senfkorn. Und ja, Senfkorn ist ja auch eine Art von Same, oder? Wenn es nicht in die Erde fällt und stirbt. Wenn du nicht aufhörst, dein Vertrauen, und das lesen wir hier im Text, Johannes ist durch die Herrlichkeit, durch die Offenbarung Gottes so mitgenommen, so beeindruckt, so fasziniert durch die Herrlichkeit Gottes, dass er niederfällt und fängt an, einen Engel anzubeten, den Menschen anzubeten. Und das tun wir auch, oder? So oft. Wir beten die Schöpfung an. Den Schöpfer aber sehen wir nicht in seiner Herrlichkeit. Den Allmächtigen, Gott, der Geist ist. Der Heilige Geist, sagt uns Johannes, lasst uns lesen. In Johannes, Kapitel 3 und Vers 8. Johannes sagt uns vom Geist Gottes. Nachdem er uns auch sagt, dass Gott Geist ist, sagt er, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Wir wissen nicht, wo Gott herkommt. Er offenbart sich in Jesus Christus und sagt uns viel von sich. Er widerspiegelt sich in Jesus und nimmt Bezug zu seiner Person und seiner Beziehung zu uns im Wort. Aber Gott ist mehr, denn Gott ist Geist. Hier steht, der Geist Gottes, der Wind, geht, wo er will. Du kannst ihn hören, aber du weißt nicht, woher er kommt und woher er geht. Ich glaube, dass das einer der größten Probleme ist, die wir haben in unserer Beziehung zum Heiligen Geist. Wir fühlen uns unsicher. Gott ist so unbegreiflich groß, unfassbar groß. Gott ist nicht nur groß, sondern Gott ist herrlich und ist nicht nur herrlich, sondern er ist auch stark. Ihm sind alle Dinge möglich. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Wenn ich jetzt dir mein Leben gebe, wenn ich sage, Geist Gottes, führe du mich, wo führst du mich denn hin? Ich weiß ja nicht, was du mit mir machst, wenn ich sage, ich will vom Heiligen Geist getrieben werden, wie Paulus schreibt in Römer. Kinder Gottes sind diejenigen, die von Geist getrieben sind. Und dieses Problem, dieses Vertrauensproblem, ist immer da. Vielleicht will Gott etwas, was ich nicht will. Damals, als wir uns bekehrt haben, da war es uns wurscht. Wir waren wie kleine Kinder. Wir waren so begeistert von diesem Gott, der uns befreit hat aus Bindungen. Nicht nur Bindungen und Besessenheit, von ekelhaften, schmutzigen Angewohnheiten, der es aus der Finsternis herausgeholt hat, im Licht gestählt haben und im Licht konnten wir ein Stück seiner Herrlichkeit sehen. Dass wir gesagt haben, ja, mit dir wollen wir gehen. Übernehme du. Jesus sagt ja, folget mir nach, oder nicht? Hey, da wo ich gehe, da kommt ihr mit. Ich kann nicht Jesus nachfolgen. Eins ist bekehrt sein. Das ist gut und schön. Viele sind bekehrt. Sie sind Kinder Gottes. Aber Nachfolge, das ist Jüngerschaft. Das ist noch ein Schritt. Und diesen Schritt kann ich nur gehen, wenn ich Gott vertrauen kann. Wenn ich in der Lage bin, zu sagen, nicht mehr das, was ich will, sondern das, was du willst. Und das ist das Problem, was dazwischen steckt. Jesus folgen wir freiwillig. Er treibt uns nicht mit einer Peitsche, sondern er sagt, hey, komm mit mir mit. Wo gehen wir denn hin? Na, sage ich euch morgen. Und als Kinder, wie gesagt, am Anfang, das ist so einfach, diese Schritte. Ich stehe aber selber in einen Schritt im Moment mit 66 Jahren, muss ich wieder sagen, ich will dir nachfolgen. Ich bin in eine völlig neue Situation. Ich weiß nicht, was da kommt. Ich weiß es nicht, wie du für mich sorgen willst. Ich weiß nicht, wohin du mich führen willst. Und Jesus sagt zu Petrus, jetzt dirigierst du dein eigenes Leben, aber der Tag wird kommen, wo ein anderer dich führen wird. Und das mag sein, es mag sein, dass es auch eine vergängliche materielle Aussage hat, aber es ist mehr als das, das glaube ich vom ganzen Herzen. Mann, Petrus war ein Dickkopf und er, wie Obama, konnte er alles. Yes, we can. Das war doch Petrus' Problem, oder? Niemals, Herr. Niemals. Er glaubte an seine eigene Stärke. Und das ist Obamas Problem. Und das ist das Problem nicht nur von Obama, sondern die ganze amerikanische Nation. Und zwar nicht nur die Amerikaner, sondern auch die Deutschen und die Briten. Und die Franzosen. Und die Italiener. Und die Bayern gestern Abend. Kann ich mir nie verklagen. Yes, we can. No, you can't. Gott muss uns dahin führen, dass wir begreifen, dass es nicht geht, dass wir das nicht alleine schaffen. Und das ist das Thema für heute Morgen. Zentral ist das, dass du und ich, dass wir kapieren, dass es nicht geht. 1. Könige, Kapitel 19. Da geht es auch um den Heiligen Geist, um wie er sich offenbart, dieser Heilige Geist. Denn wir so bitter nötig haben, als Gemeinde, ich für mich persönlich in meinem Leben, in diese Phase in meinem Leben, wo alles sich verändert. Plötzlich mit 66 Jahren ist all dem, was ich hatte, vorbei. Da ist keine Grundlage mehr, im gewissen Sinn. Die materielle Sicherheit. Mein Leben gehört dieser Gemeinde. Ich lebe hier. Es ist meine Familie. Mein Zuhause ist Odeonstraße und Herrenstraße. Das ist wirklich so. Und so viele Jahre. Jetzt muss ich es loslassen. Jetzt geht's wieder neu. Mit 66 Jahren muss ich lernen, Gott neu zu vertrauen. Ich muss lernen zu begreifen, eigentlich was er will. Und es zerrt an mir. Und ich sage, nee, nach Indien zurück, das will ich nicht. Markus möchte das. Heiner möchte das. Aber ich will nicht. Ja, Mallorca, das wäre doch was. Bibelschule Mallorca. Das ist bestimmt vom Herrn. Das ist ein echtes Problem bei mir. Ich bin so widerspenstig. Ich habe es so schwer, mich vom Geist führen zu lassen. Ich habe meine eigene Vorstellung. Und wenn ich aufstehe morgens, habe ich den ganzen Tag geplant. Und für Gottes Führung und für das Treiben des Heiligen Geistes, für das Wirken, ist kein Raum. Aber ich bin ja so fromm. Von wem werde ich getrieben? Von irgendeinem religiösen Geist? Vom frommen Werke? Oder kann ich sagen, mit 1666, führe du mich her. Mach du, was du willst mit mir. Und Gabi müsste das auch sagen können. Der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht. Das ist das Problem. Ich will es wissen. Ich will wissen, wohin. Und ich will wissen, wie du sorgen willst. Wie willst du das machen? Es gibt diese ganzen Probleme auf dem Weg. Und er sagt, die Sorgen von heute sind genug, die Sorgen für morgen, das sind meine. Du folge mir nach. Sagt doch Jesus seine Jünger, oder? Hey, sei doch einfach gehorsam. Tu doch einfach das, was ich von dir verlange. Gott offenbart sich im Alten Testament hier am Berg Horeb bei Elia. In Kapitel 19 von 1. Könige, Vers 11 lesen wir, der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf dem Berg vor dem Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen und ein großer, starker Wind, der die Berge zerreißt und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Wir denken, Gott ist groß und groß heißt viel Wind. Tja, und wir Frommen machen unheimlich viel Wind. Dann wir meinen, dass wenn wir Wind machen, dass die ganze Welt sich bekehrt. Nee. Nee. Viele kommen zur Gemeinde, weil ganz bestimmte Dinge nicht passieren. Weil es nicht explodiert. Weil es kein Feuerwerk gibt. Weil die Stimmung nicht so ist, wie wir uns das so, wir begeistert mitgerissen werden. Weil alles ruhig und stille ist. Und im gewissen Sinn für uns viel zu nüchtern meinen wir, der Heilige Geist wirkt nicht. In diese Gemeinde, ich muss mir eine andere Gemeinde suchen. Das ist genau die Frage hier. Das ist es ja genau. Er ist nicht im Wind, nicht im Donnern, nicht da, wo die Felsen auseinander. Wir sprechen ja, warum tut Gott nicht Wunder heute? Du weißt, heute Morgen hat Gott solch ein Wunder getan. Ich liege im Bett, es ist finster und dunkel. Ich schaue aus meinem Kellerfenster heraus, wohin meine Frau mich verbannt hat. Und schaue zum Horizont aus dem Keller, ich armer, einsamer Mensch. Von meiner Frau und von Gott verlassen. Und der Himmel wird rötlich. Dann wird es rot-gelb. Und dann wird es weiß. Und ich denke, jetzt musst du aber aufstehen. Du musst dich vorbereiten für den Gottesdienst. Und das nehme ich so hin. Ich sag dir, zeig mir einen Mensch, der das tun kann. Die Sonne und die Welt so zu bewegen. Zeig mir einen Mensch, der so viel Kraft ausstrahlt. Zeig mir einen Mensch, der die Situation so verändert, innerhalb von einer Stunde, dass aus 9 Grad 15 werden. Zeig mir einen Mensch, der mit seinem großen Glauben einen Berg versetzen kann. Hier versetzt Gott die Welt. Jeden Tag und die Sonne und hält das in seine Bahn. Und das knallt nicht alles zusammen und fällt auseinander, sondern es ist in eine wunderbare Ordnung. Wie wissen dann die Vögel, dass es dran ist mit der Anbetung? Vor der Tür hängen sie bei uns in ihren kleinen Gefängniskäfig aus Beton. Mit ein kleines Loch. Finster ist es da drin. Aber wenn die Sonne aufgeht, da stecken sie ihre Köpfe raus und fangen an. Und ich behaupte, dass es so ist, sie wissen es nicht. Sie beten ihren Herrn an. Und du sagst mir, das ist kein Wunder. Gott tut keine Wunder. Geh spazieren morgen und wie heißen diese kleinen Vögel, die aufsteigen, während sie anbeten, bis man sie nicht mehr sieht im Himmel. Die Lärchen. Wahnsinn, ich hab's beobachtet. Über die Felder, ich denke, das gibt's nicht. Und du siehst sie nicht mehr, aber du hörst sie. Und das ist wahre Anbetung, wo wir nicht mehr gesehen, aber die Anbetung Gott gebührt und Gott bekommt, weil er unser alles ist und weil unsere Freude ist, dass er gesehen wird, auch wenn wir nicht gesehen werden. Das ist alles verborgen da drin in der Natur und wir haben es jeden Tag und wir sagen unser Gott, wie undankbar und unverschämt sind wir als Christen zu behaupten, Gott täte keine Wunder. Und es sind zwei Zeugen hier und drei und vier, die wissen ganz genau, dass ich jetzt hier stehe. Ob ihr es mögt oder nicht, es ist ein Wunder Gottes. Es mag euch heute zu Qual werden, da kann ich nichts für. Aber ich sage euch, das ist ein Wunder Gottes. Ihr seid alle, wir sind alle Wunder Gottes. Guckt doch mal, wie gehorsam meine Hände sind. Die tun genau das, was ich sage. Stell dir vor, du setzt dich am Tisch heute Mittag und hast du deinen leckeren Schnitzel und willst essen und nimmst die Gabel und willst du zum Mund hin und ist das nicht wunderbar, dass wenn ich meinen Mund auftue, dass die Gabel meinen Mund erwischt? Paulus schreibt in Römer, sagt, ihr seid alle blöd. Ihr seid blöd, wenn ihr das nicht seht. Gott ist so sichtbar in der Natur. Es überall zu sehen, jeder hat eine Chance zu glauben, wegen der Ordnung und die Herrlichkeit in der Schöpfung. Die Sonne, die da aufgeht, die Vögel, die da sind, die ganze Motorik in deinem Körper, dein Leib, das widerspiegelt die Herrlichkeit Gottes. Es gibt einen Gott, du kannst es nicht abstreiten. Und in diesen Dingen ist Gott zu sehen. Klar knallt es mal. Bei Noah hat's geknallt beim Flut. Im Trübsal wird's mit Feuer knallen. Da sind das außergewöhnliche Wirken Gottes in die Zeit hinein. Und wir werden uns ein Stück gleich damit beschäftigen. Gott wirkt, wie er sagt in Petrus Kapitel 3 ist das, sagt er, dass er die Zeit in seiner Hand hat und dass er einwirkt in die Zeit und verändert Dinge auf eine übernatürliche Weise, wo Gott eingreift plötzlich und Dinge anders macht. Aber das, Gott wirkt im Kleinen, das wissen wir doch alle. In Verborgenen, in unser Herzen. Da ist Gott groß. In den kleinen Dingen, da ist Gott nicht in dem. Und lesen weiter im Vers 12 von Kapitel 19. Und nach den Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als Elia hörte, verhüllte er sein Angesicht. Seht ihr, was ist dieses stille Sausen? Komm. Was war das Apostelgeschichte? Stille? Sausen. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist macht keinen Krach. Er macht keine Show. Er hat es nicht nötig.
Er ist leise und still und wirkt in Verborgenen. Und als Elia das hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach: Ich habe für den Herrn, den Gott Sebaoth, geeifert. Wie nett von dir. Elia, weißt du was? Gott braucht deine Hilfe. Weil Gott ist nicht ein Donner. Im Moment knallt es nicht bei Gott. Elia, hilf doch Gott. Er sprach: Ich habe für den Herrn, den Gott Sebaoth, geeifert. Ich habe für den Herrn. Denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen. Die anderen alle sind alle böse. Und ich bin dabei, dir zu helfen hier, Gott. Deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Und das ist das Problem. Ich habe gedient, ich tue meine Werke. Ich tue was für Gott. Und ich bin der Einzige, der das tut. Komisch, dass diese Dinge zusammengehen, oder? Ich bin sicher, dass Gott den Elia hier anlacht und sagt: Weißt du was, Elia? Geh mal zu Rossmann und kauf dir Deo. Eigenlob stinkt. Und du wirkst da so stark, du bist so eifrig, das ist hier, was steht. Du bist so eifrig. Du meinst, dass Gott in der Stille nicht ausreicht. Gott in der Stille in dein Leben, Gott in der Stille im Geheimen der Gemeinde. Meinst du, dass es immer Wunder sein müssen, dass es immer knallen muss, dass es immer knistern muss? Dass Gott immer spektakulär ist und jemand, der Spektakel macht? Dass es immer ein Happening ist? Nein, nein. Gott ist im Stillen und im Geheimen in dein Herzen. Elia sprach: Ich bin und ich habe. Ich bin Elia, steht doch hier geschrieben. Wessen Name ist denn das, ich bin? Dieser Name gehört ganz jemand anders, Elia. Das gehört, ich bin, der ich bin. Du hast das immer noch nicht kapiert. Ich habe dich zwar mächtig gebraucht, aber verlassen tust du dich nicht auf dem Heiligen Geist. Elia, du bist nicht im Geist, du bist im Fleisch. Wisst ihr, und wenn wir vom Heiligen Geist reden, wenn wir ein Thema des, dann haben wir es immer mit Wunder, sind wichtig. Gott tut Wunder jeden Tag. Die Sonne geht auf, die Vögel zwitschern und dein Körper funktioniert. Das ist ein Wahnsinnswunder. Aber darüber hinaus tut er auch andere Dinge, außergewöhnlich. Die sind nicht unbedingt größer, sie sind nicht nur nicht gewöhnlich. Es passiert nicht immer. Er tut greift ein. Bei Noah, wie gesagt. Und verändert die Situation völlig. Er bedeckt die Erde mit Wasser. Er reinigt sie. Er bewahrt Noahs Familie und setzt sie wieder frei in eine völlig neue Welt. Solche Dinge tut er. Er greift ein. Aber das ist nicht Alltag. Und es ist der Alltag. Im Alltag fangen wir doch an zu zweifeln. Wo ist Gott? Ist er da in meinem Leben? Habe ich wirklich den Heiligen Geist? Glaube ich wirklich an Gott? Klar glaubst du an Gott, sonst wärst du jetzt nicht hier. Soll ich dir sagen, wer dich hergeholt hat? Du meinst Straßenbahn? Nee, der Heilige Geist hat dich hergeholt. Das ist das, wie die Bibel sagt. Dass der Geist Gottes sein Volk zieht. Er bringt uns zur Gemeinschaft. So dürfen wir nicht das Wirken des Heiligen Geistes unterschätzen im Alltag, in den Kleinen, in der Normalität. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, die Worte, die er gesprochen hat über einen neuen Himmel und eine neue Erde, die Worte, die er gesprochen hat über den Tausendjägerreich, das ist gewiss. Macht euch keine Sorgen, Kinder, es kommt. Es wird passieren. Da er schon vor 1000 Jahren oder tausenden von Jahren diese Dinge gesagt hat und er hat sie getan, also er wird es auch wieder tun. Du kannst dich drauf verlassen. Der Gott des Geistes, der Gott, der über allem Materiellen steht, über den Sichtbaren. Mach dir keine Götzen. Gott kann man nicht in irgendein Stein oder ein Stück Holz oder auch in der Natur packen. Das geht nicht. Man sieht Gott in der Natur, aber Gott ist nicht die Natur. Wenn du das glaubst, dass Gott die Natur ist, und viele glauben das, hat einer mal geschrieben, wer das glaubt, soll sich vom, wie heißen diejenigen, die den Wald pflegen und vom Förster beerdigen lassen. Klar ist Gott da, klar wird Gott sichtbar, aber lass uns Gott nicht irgendwie Vorstellungen von Gott machen, die das nicht entsprechend, was er ist. Gott ist so groß und so mächtig. Nichts ist unmöglich für ihn. Der Gott des Geistes der Propheten hat seine Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen wird. Und dieses Wort bald ist immer ein Problem in der Offenbarung. In Kapitel 3 und Vers 11 steht, er spricht zu der Gemeinde in Philadelphia, da sind 7 Jahre zuvor, okay? Anfang des Trübsals. Sagt er, siehe, ich komme bald. Jetzt sind das 7 Jahre später. Und in diesem Kapitel lesen wir das 3-mal. Siehe, ich komme bald. Da haben wir doch alle Probleme mit, oder? In der Englischen, in der King James, steht, I come quickly. Ich glaube, dass das Wort bedeutet, ich komme bald, aber auch ich komme schnell. Es bedeutet beides. Also nehmen wir an erstmal, dass es bedeutet, I come quickly. Wenn ich komme, komme ich überraschend. Und Jesus spricht selber davon. Er sagt, passt auf, dass ihr bereit sind, seid für meine Wiederkunft. Seid immer bereit. Seid wie die Witwen. Muss Öl da sein. Die Beziehung zu Gott durch den Heiligen Geist. Eine lebendige Beziehung. Eine erquickende, eine heilende Beziehung, die muss da sein. Passt auf. Ich komme schnell, aber ich komme bald. Ich will euch in den paar Minuten, die uns jetzt noch übrig bleiben, versuchen zu helfen. Das mit der Zeit. Ich habe neulich eine Sendung im Fernsehen gesehen, wo sie versucht haben, uns das Phänomen Zeit zu beschreiben. Die konnten das nicht. Die hatten nicht genug Zeit. Zeit ist so schwer. Ich meine, Achim und ich, wir werden alt. Wir sind schon alt. Elke wird immer älter. Sieht aber immer noch sehr jung aus. Wenn wir zurückschauen, bekommen wir eine ganz andere Empfindung für Zeit. Es ist, als ob es gestern gewesen wäre, wo Gabi schwanger war. Sind aber 30 Jahre. Naja, sie war öfter schwanger. 30 Jahre her war sie mittendrin. Und jetzt sind die Kinder groß und aus dem Haus raus. Und es ist wirklich wie gestern. Wir gehen vorbei an dem Haus, wo das alles passiert ist, und wir sehen den Garten. Ich sehe den Garten den Rasen, den ich gemäht habe. Ich sehe die Wände, die ich gestrichen habe. Ich sehe die Eingangstür, die ich repariert habe. Ich sehe den Postkasten, den ich aufgehängt habe. Und es ist wie gestern. Und dennoch ist so viel passiert in dieser Zeit. Jemand sagt, ja, ich will es machen. Und wir sagen, ja, wann willst du es machen? Und wir sagen, jetzt. Oder wir sagen, später. Oder wir sagen, das Wort, was hier ist, bald. Was bedeutet das eigentlich? Zeit ist ein Phänomen, das so schwer zu beschreiben ist. Schwer zu definieren. Ich stehe an einer Bushaltestelle und warte auf den Bus. Und während ich warte und stehe, vergeht die Zeit. Oder? Die Zeit vergeht und ich stehe da. Aber die Zeit bewegt sich. Der Bus kommt, ich steige an, ich denke, jetzt geht's los. Nein, nein. Die Zeit lief, als ich da stand. Jetzt sitze ich im Bus. Und wenn der Busfahrer vernünftig ist, dann bewegen wir uns mit 50 Kilometern in der Stunde. Und ich denke, jetzt endlich passiert was. Du täuschst dich. Als du da standst, passierte auch was. Die Zeit bewegte sich. Ich steige aus dem Bus aus, in Langenhagen, nehme mein Köfferchen und lauf im Flughafen rein, gib meinen Koffer ab und stell mich hin und warte wieder. Und da geht die Zeit viel langsamer vorbei, als ich an der Bushaltestelle stand. Viel langsamer. Da bin ich nervös. Guck ständig auf meine Ehe. Ich rufe meine Frau an. Ich rufe in Indien an, dass ich jetzt komme. Und ich suche irgendwas beim Off-Duty. Kauf mir irgendwas. Und gucke, wo geht immer noch nicht los. Und dann hat der Flugzeug sich verspätet. 2 Stunden. Nee. Das ist eine ganz andere Empfindung für Zeit in jeder Situation, oder? Aber endlich, na, steht die Hostess da und holt uns alle ins Flugzeug. Und dann geht das mit 927 Kilometern in der Stunde nach Indien. Ich bin gegen abends abgeflogen, es war schon dunkel hier, und komme ganz früh morgens in Indien an. 4,5 Stunden schneller als 927 Stunden, Kilometer in der Stunde. Und es ist morgens. Und dennoch geschieht das alles innerhalb von Zeit. Jesus sagt, ich komme bald. Er hat es so gemeint. Ich weiß nicht, vielleicht stehst du an der Bushaltestelle. Vielleicht sitzt du im Bus. Vielleicht bist du in einer Boeing 737. Ich weiß es nicht. Vielleicht bist du in Deutschland, vielleicht bist du in Indien. Da läuft die Zeit auch ganz anders. Gibt es auch ganz andere Regeln. Wenn die sagen, ich komme bald, meinen sie in 3 Wochen. Wenn der Deutsche sagt, ich komme bald, meint er, ich bin schon da. Für heute Morgen, jetzt ist Schluss. Er hat gesagt, er kommt bald. Merkt ihr das? Egal, wo du stehst. Egal, in welche Phase deines Lebens. Und das hier wurde gesagt vor 2000 Jahren. Und wir sehen an der Zeichen der Zeit, alles, was geschieht, politisch weltweit, ökonomisch weltweit, Obamas Sprüche, da, wo der Mensch sich auf seinen Verstand verlässt, da, wo der Mensch einen Gott nicht mehr braucht, da, wo Gott ignoriert wird, das ist die Zeit, wo Jesus kommt. Er kommt bald. Denn er hat es gesagt. Und seine Worte sind wahr und zuverlässig. Bist du bereit? Heute ist Pfingsten. Ist da genug Heiliger Geist? Kannst du gelassen diesen Gott vertrauen, der sagt, ich komme bald? Sehnst du dich nach ihm? Oder sagst du, nee, ich muss da und da muss ich noch ein paar Dinge in Ordnung bringen, nimm dir noch ein bisschen Zeit. Ich wollte morgen zur Party, also wenn du Montag kommst, hätte ich nicht dagegen. Ich will noch heiraten, ich muss meine Eltern beerdigen. Meine Eltern müssen sich erst bekehren. All diese Sorgen, all diese Gedanken, die dein Weg, das ist Unglaube. Vertraue Gott. Wenn er sagt, ich komme jetzt, vertraue du ihm. Er hat alles bedacht. Er hat an allem gedacht. Er hat alles vorbereitet. Nicht nur hier, sondern in alle Ewigkeit. Denn er ist gegangen, um dir eine Wohnung zu bereiten. Und er arbeitet jetzt etwa 2000 Jahre dran. Wir haben etwa 9 Monate gebaut. Sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt im Frühling, Garten, das Häuschen ist süß. Da habe ich gebaut mit deutschen Fachmännern, polnischen Handwerker. Eine gute, zuverlässige deutsche Baufirma. Und das Ding steht. Das waren 9 Monate. Das waren Menschenhände. Gott ist schon 2000 Jahre dabei. Jesus baut schon 2000 Jahre an dein Häuschen. Lass doch dieses Häuschen los. Und allen drumherum. Er kommt bald und er möchte gern ein Echo in dein Herz sehen. Er möchte wissen, dass du bereit bist. Johannes sagt, ja, Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns vergibst, da wo wir dir im Weg stehen, mit unserem Verstand. Da wo wir wie Elia sind. Ich bin dabei. Ich habe gearbeitet. Ich glaube noch. Da wo wir gefangen sind in religiösen Gedanken und Werke der Selbstgerechtigkeit. Da wo wir schwitzen, um dir zu gefallen, bitte vergib uns. Gib uns diese Gelassenheit, die nur der Heilige Geist uns bringen kann. Dass wir die Wahrheit verstehen und annehmen, dass du uns liebst, wie wir sind. Und dass du dich nach uns sehnst. Auch wenn wir uns heute Morgen nicht nach dir sehnen, so sehnst du dich nach uns. Und wir danken dir für deinen Heiligen Geist, der uns dies vermittelt. Dass du das Kleine siehst, dass du uns siehst, so klein und nichtig, wie wir sind, wie Sandkörner am Meer, wie Sterne im Himmel, deine Kinder. Du siehst uns alle, hast uns beim Namen gerufen und wir sind dein. Wir danken dir, Geist Gottes, und bitten dich, dass du uns nicht loslässt, bis wir gelernt haben, dir zu vertrauen.